Tête-à-tête Folge 2. Ganz herzlich willkommen. Auf dieser heutigen Folge ist eine Frau zu Gast, die ganz vielen Generationen als Pionierin vorausgegangen ist. Wo sie gestartet hat, hat noch niemand gedacht, dass so etwas möglich sein könnte. Über unzählige Jahre hinweg ist sie in ihrem Fach eine der Besten gewesen. Im Schweizer Fußball ist sie vermutlich die erfolgreichste Persönlichkeit, die sie je gegeben hat. An dieser Stelle wissen sicher schon die meisten, um wen es sich handelt. Schön bist du da, Lara Dickelmann.
Ja, für dich ist heute eigentlich ein spezieller Tag. Ein Tag nach deinem letzten Champions League-Spiel, nach unzähligen. Und ausgerechnet heute bist du hier bei mir auf meinem Podcast.
Ja, das passt perfekt.
Das passt perfekt, Mensch. Nein, aber es ist auch schon ein spezielles Gefühl, oder?
Ja, es ist natürlich ein trauriger Abgang. Ja, als Spieler oder Spielerin hat man da immer so ein bisschen eine Idealvorstellung, die dann meistens natürlich nicht eintrifft. Also jeder will irgendwie eine Karriere mit möglichst vielen Titeln noch beenden und auf dem Höhepunkt rausgehen. Das passiert jetzt halt auf jeden Fall in der Champions League nicht mehr dieses Jahr. Das Spiel selber ist natürlich auch schwierig gewesen für uns, auch wenn ich es von der Bank und von der Tribüne aus mitbekommen habe. Wir leiden natürlich mit und wir würden natürlich gerne auch selber irgendwie etwas können machen, ändern, dazu beitragen, dass es besser läuft. Und das ist dann manchmal auch ein bisschen schwierig, wenn man da keine Chance dazu hat.
Ja, ist ja allgemein für dich eine mega schwierige Situation nach der Verletzung.
Ja, also das ist so. Ich habe natürlich auch lange gebraucht, bis ich wieder das respektables Niveau hatte, das muss ich auch sagen. Wobei es eigentlich am Anfang mega gut gelaufen ist. Ich habe meine Reha gemacht, ohne Probleme. Wobei ich jetzt sagen muss, mein Muskelaufbau in meinem Körper, es gibt wahrscheinlich Leute, die ein bisschen schneller ihre Muskeln wieder aufbauen, das sehe ich. Aber eigentlich hat das alles funktioniert und gehabt. Dann habe ich schon gemerkt, im ersten Training dann wieder, da fehlt mir aber noch viel. Und dann habe ich halt das gemacht, was ich immer gemacht habe. Ich habe einfach mehr gemacht als die anderen und hat gedacht, ich kann es dann so aufholen. Das hat dann eigentlich auch ganz gut geklappt. Und im September oder im Oktober war ich dann so ein bisschen das erste Mal wieder in der Stammelf gewesen. Und gerade an dem Tag hatte ich nachher Blindarm müssen operieren, also einen Tag danach. Ich konnte dann das Spiel nicht können spielen und das hat mich natürlich nachher wieder sehr weit zurückgeworfen. Also, obwohl das jetzt nicht so eine mega riesige Operation ist eigentlich, ist das natürlich schon ein Eingriff im Zentrum von deinem Körper. Und dann habe ich auch zuerst ein paar Wochen gar nichts machen können. Und dann habe ich natürlich, also nicht vorne, aber dann habe ich schon wieder müssen einen Rückschlag mehr einstecken in meiner Aufholjagd sozusagen. Yeah. Und das nachher mitten in der Saison aufzuholen, ist dann fast wie unmöglich gewesen. Und dann ist die Winterpause gekommen, Vorbereitung und nachher Corona. Also das ist dann auch wieder speziell gewesen.
Ja, ganz ohne Zuschauer. Und
genau, dann haben wir das Zeit lang nicht können spielen. Das hat eigentlich noch Spass gemacht, weil es einfach eine neue Situation war. Wo wir so ein Kleingruppentraining hatten und völlig einen anderen Fokus. Und ja, es war einfach irgendwie eine skurrile Erfahrung gewesen, aber irgendwie auch cool auf eine Art. Ich würde jetzt sagen, ich komme jetzt so langsam wieder, aber jetzt höre ich natürlich auf. Weiss natürlich auch nicht, wie mein Körper würde reagieren, wenn ich jetzt wieder regelmässig würde spielen. Würde der wirklich alles mitmachen? Das sind Sachen, die ich jetzt nicht weiss. Aber momentan fühle ich mich halt gut. Das ist natürlich auch unter anderem, weil ich habe noch mein Studium fertig gemacht vor einem Monat und muss ich ehrlich sagen, so rückblickend ist das ziemlich viel gewesen.
Gratuliere noch.
Wie? Gratuliere. Ah, danke. das ist dann einfach, ich bin mega dankbar, dass ich das alles online und so machen konnte, aber irgendwie schlussendlich habe ich fast die Hälfte von meinem Studium, das eigentlich 2 Jahre geht, dann in einem halben Jahr plus Masterarbeit noch gemacht. Und das ist viel gewesen, wenn man eigentlich nach dem Training in meinem Alter lieber heimgeht und sich ein bisschen ausruht.
Yeah.
Also mein Körper hat manchmal danach geschrien und ich spüre jetzt mega den Unterschied.
Yeah.
Aber wie
du fühlst, wenn du nicht spielst und weniger spielst, im Vergleich zu wie du fühlst, wenn du die ganze Zeit 100% hast?
Körperlich natürlich besser.
Ja.
Also die Jahre, wo ich viel gespielt habe, bis zu meiner Verletzung, wo ich auch Nazi gespielt habe, die haben schon gezerrt. Also da bin ich oft am Limit gewesen, vor allem ja, halt gegen Ende Saison oder wenn es dann mal an ein Turnier gegangen ist. Also bei der EM bin ich ja eigentlich auch völlig kaputt gewesen.
Yeah.
Und vorher auch 2 Monate gar nichts machen können. Ja, also da bin ich schon immer eigentlich ziemlich neu an der Grenze gewesen. Aber ja, also das hat mir auch Spass gemacht. Das ist natürlich auch, ich habe immer gespielt und dann psychisch ist das natürlich auch viel einfacher, obwohl man hat, also ich hatte viel Druck gehabt von mir selber, dass ich halt gut sein will, dass ich in jedem Training gut sein will. Das ist dann die Seite, die ich jetzt, ich habe die schon noch, aber ich weiss, ich spiele nicht, also kann ich das Training auch mal ein bisschen lockerer angehen und einfach mir sagen, ja, heute habe ich einfach Spass, ich bin da, ich genieße das jetzt noch, die Zeit, die ich noch habe. Das ist dann schon wieder ein bisschen positiver jetzt. Aber die ganzen 2 Jahre seit der Verletzung, oder wie auch immer viele Jahre jetzt schon vergangen sind, ich weiss es fängt nicht mehr, das ist psychisch für mich mega schwer. Und da habe ich mich auch, also mein Körper hat dann auch reagiert auf den psychischen Druck, den ich hatte, einfach auch nicht verstanden, wieso ich jetzt gar keine Chance mehr bekomme, oder wieso ich jetzt nicht im Kader bin, oder wieso nie jemand mit mir redet, oder wieso ich 0 Wertschätzung bekommen. Also da ist dann ab und zu irgendetwas passiert in meinem Körper, was ich gar nicht einordnen konnte, aber ich denke mal, das sind dann einfach sind Reaktionen von meinem Körper, nur kleine, aber auf meine Psyche, die halt recht am Anschlag war in dieser.
Du sprichst jetzt die Wertschätzung vom gegenüber, also vom Verein aus dir gegenüber oder aus der Schweiz auch unter anderem. Das hast du im Interview, glaube ich, auch angesprochen, dass du dir auch ein bisschen erwünscht hättest, dass halt da mehr wäre gekommen.
Genau, also ich habe das so ein bisschen provokativ gesagt im Interview, wo ich meinen Rücktritt bekannt gegeben habe, dass ich es ein bisschen komisch finde, dass ich halt keinen Verein gemeldet habe aus der Schweiz, weil ich ja sowieso oder sehr wahrscheinlich gegen mein Karrierenende zugehe.
Yeah.
Das hat sich seither geändert, also kann ich sagen, das hat sich gelohnt auf jeden Fall, das zu sagen. So genau kann ich jetzt da nicht drauf eingehen, aber... Yeah. Es ist eigentlich noch witzig, wenn das dann irgendwie aufgeht und man dann so in einen Dialog kommt. Und ja, die Wertschätzung bei Wolfsburg, das ist halt das Top-Niveau. Da kann man sagen, da muss man als Spielerin einfach funktionieren.
Mhm.
Aber schlussendlich sind wir alles Menschen und ich glaube, das Leistungspotenzial von einem Menschen kann man nur rausholen, wenn man ihm halt zeigt, dass er wichtig ist. Und oder selbst bei mir, ich meine, ich habe nicht mehr den Anspruch gehabt, dass ich jeden Match spiele oder so, aber mir kannst du einfach auch sonst eine Aufgabe geben. Also, ich brauche einfach eine Aufgabe, dann funktioniere ich gut und dann, und sonst, also ja, ich weiss nicht, dann, ich drehe jetzt nicht durch oder so, aber ist schon schwierig. Also, wenn ich dann irgendwie das Gefühl habe, ich bin da absolut überflüssig, wenn wir irgendwie ein 11 gegen 11 spielen und ich bin dann die 23 ist die Person, weißt du? Also, dann denke ich so, ja gut, dann macht es einfach absolut keinen Sinn mehr, dass ich jetzt da bin und eigentlich hätte ich noch mega viel zu geben, also das spüre ich halt. Auch jüngere Spielerinnen, aber auch auf dem Platz, also ich spüre nach wie vor eigentlich die gleiche Motivation und auch das gleiche Feuer und so und manchmal denke ich halt auch, selbst wenn ich jetzt vielleicht nicht mehr so schnell bin oder ich weiß jetzt auch nicht so genau, was sie mir vorwerfen, aber ja, ich kann noch andere Sachen mit auf den Platz bringen, halt Erfahrung oder halt andere Spielerinnen führen oder ja, vielleicht in wichtigen Momenten Verantwortung übernehmen oder so. Also da gibt es ja noch andere Komponenten als nur schnell laufen oder jemanden können umrennen oder so. Und ja, die Balance hat mir ein bisschen gefehlt und da geht es jetzt eigentlich nicht nur um mich, also ich rede jetzt aus meiner Sicht, aber das kommt mir eigentlich allgemein so ein bisschen zu kurz. Ja. Ob das jetzt nur Wolfsburg ist, weiss ich nicht, aber es ist halt einfach so der Leistungssport, wenn du ganz oben bist. Du und so wie mir geht es sicher noch ganz viele andere Spielerinnen, die da auch nicht zum Zug kommen, die da auch gleich behandelt werden. Und während der Saison kannst du dann halt einfach auch, wenn du 3 Monate nicht spielst, kannst du es halt auch nicht mehr aufholen. Also da sind dann halt einfach 14 Leute sind voll drinnen. Und der Rest ist halt einfach, der macht halt einfach noch ein bisschen mit. Aber
Ja. Also auch die Leader-Funktion, die ja jahrelang eigentlich hatte, ist in Nazi und bei den unterschiedlichsten Vereinen. Also kannst du
Ja,
ja.
was halt cool gewesen wäre, ist, mit dieser Verletzung habe ich viel gelernt und vorher bin ich immer auf der Sonnenseite vom Fußball und halt auch ein bisschen vom Leben. Und die Verletzung hat mir schon auch ganz viele Sachen aufgezeigt und die sind auch mega wichtig gewesen für mich. Also eine Verletzung hätte ich jetzt nicht früher wollen, weil es halt den Körper kaputt macht. Und dann hätte ich vielleicht nicht auf dem Niveau shooten, aber die Erfahrung, wenn du die früh machst, ist es mega wertvoll. Also wenn auch die Schattenseite kennenlernst und wenn du wirklich gespürt hast, was das bedeutet, nicht mehr so wichtig zu sein. Ich meine, vorher, ja, Trainer haben mit mir geredet, ich habe ein gutes Verhältnis gehabt, ich habe gespielt und so. Das ist toll, aber schlussendlich lernst du nicht viel aus diesen Situationen, wenn es gut läuft. Also das meiste, was ich wahrscheinlich gelernt habe in meiner ganzen Karriere, ist wahrscheinlich in
Zwei
den letzten
Jahre,
2, 3 Jahren gewesen. Und
also
darum bin ich auch mega dankbar für die Zeit.
ja.
Weil wenn ich jetzt weiterhin im Fußball arbeite, oder egal fürs ganze Leben einfach, ist das mega wertvoll. Und jetzt kann ich viel besser nachvollziehen, was es bedeutet, wenn eine Spielerin wieder reintegriert werden muss in die Mannschaft oder wenn sie 6 Monate nicht mit der Mannschaft kann trainieren, was die Spielerin vielleicht von einer Funktionärin oder von einem Trainer braucht, wie man sie wieder hinführen kann. Also ich rede jetzt nicht von der medizinischen Seite, weil die kenne ich nicht, aber vielleicht ein bisschen von der psychischen Seite oder von der Unterstützung, die so eine Spielerin braucht oder von der Wertschätzung und ja.
Ja, es ist extrem spannend, was du sagst, weil vor allem du bist eigentlich vorher über x Jahre so die Überfliegerin vom Schweizer Fußball gewesen. Also, wenn man nachher schaut, was du alles gewonnen hast, wie viel Mal du ja, Schweizer Fußballerin vom Jahr bist gewesen. Ich glaube, es hat ja keine Persönlichkeit im Schweizer Fußball, die ähnlich viel erreicht hat. Also, bei den Frauen sowie auch bei den Männern. Und das ist halt schon speziell, wenn er eigentlich aus der Schweiz eigentlich niemand meldet, bis du es eigentlich selber fast aussprichst in dem Sinne.
Ja, ich glaube, die sind alle ein bisschen davon ausgegangen, dass ich eh nicht zurückkomme. Also, was ja eigentlich auch ein bisschen der Fall ist. Also, ich habe ja geheiratet und meine Frau ist Mitspielerin von mir und sie spielt nochmal ein Jahr weiter bei Wolfsburg. Und darum habe ich dann auch immer ganz klar kommuniziert, dass ich meinen Lebensmittelpunkt oder dass wir unseren Lebensmittelpunkt noch in Wolfsburg werden haben, mindestens bis im nächsten Sommer. Aber das ist eigentlich ganz gut angekommen. Und in der heutigen Zeit mit Videokonferenzen und so gibt es ja ganz viele Lösungen, wo so eine Distanz auch ein bisschen kleiner machen. Von dem her, ja.
Aber noch ein Jahr in die Schweiz dran zu hängen, ist trotz Angebot nicht wirklich das Thema.
Ja, also es ist eigentlich während meiner ganzen Karriere ein Thema gewesen, weil ich hätte gerne immer in der Schweiz irgendwie nochmal gespielt, auch wenn ich jetzt lange nicht dort gewohnt habe oder dort gespielt habe. Aber jetzt hat es einfach aus privaten Gründen nicht gepasst. Und ja, also drum. Und irgendwie, also Martina Moser zum Beispiel, Caro Appe, Gael Talmann, die sind ja jetzt wieder zurück in die Schweiz. Da muss ich jetzt ehrlich sagen, ihren Lebensstil mit Schaffen und Fußball spielen, das ist mir viel zu anstrengend. Also das ist dann nicht eine Lebensqualität, die ich jetzt gerade suche mit 35. Ja, also ich spiele wirklich wahnsinnig gerne Fußball, aber ja.
Also
Und ich glaube, wenn ich dann wirklich gesagt hätte, ja, ich möchte vielleicht nochmal spielen, aber nicht arbeiten nebendran, oder man hat ja auch eine andere Funktion, wo vielleicht nicht einen 100% Job im Verein gerade oder so können anfangen, das wäre sicher alles gegangen.
ja, also
Aber
du sprichst ja, glaube ich, immer wieder an die Paradoxie um, also die paradoxen Unterschiede zwischen den Löhnen der Männer und der Frauen und der ganzen Unterschied. Wie du jetzt auch gesagt hast, ist eben ein Talmann, der ja eben nebenan arbeitet, was ja eigentlich im Männerfußball komplett unvorstellbar wäre.
ja, das ist ja, zum Glück ist eine Entwicklung da. Also ich hatte das Glück gehabt, dass ich eigentlich, seit ich im College war, immer vom Fußball auch leben konnte. Und es gibt ja immer mehr Spielerinnen, jetzt halt vielleicht nicht direkt in der Schweiz, obwohl das auch immer mehr kommt, aber wo halt in Europa oder auf der ganzen Welt Profi können sein. Und ja, das ist natürlich auch immer so ein bisschen so, Die Aufgabe, die ich mir jetzt auch so ein bisschen geben ist, für die nächsten Generationen jetzt etwas können zu machen mit der Hilfe meiner Erfahrung als Fußballerin oder vielleicht mit dem Netzwerk, das ich aufgebaut habe. Schauen, dass sich der Fußball oder der Frauenfußball weiterentwickelt, auch in der Schweiz. Und das ist halt einfach auch ein Kampf. Irgendwann vor 15 Jahren habe ich verstanden, wie das funktioniert. Also, dass es halt nicht einfach so ist, wenn man mal etwas gewinnt, dass man dann auch irgendwie das bekommt, was man verdient, sondern dass man immer weiter dafür muss kämpfen und Sachen fordern und Missstände aufzeigen und mit Leuten reden und so weiter. Also, und ich glaube, im Moment ist es gerade so eine spannende Zeit im Frauenfußball allgemein, weil zum Beispiel in England läuft mega viel, in den USA läuft viel, Australien, das ist jetzt alles ein bisschen weit weg, also außer England. Aber es läuft etwas und das sind so Beispiele, die aufzeigen, dass es auch auf Club-Ebene funktioniert. Dass es auch auf Club-Ebene ein Geschäft kann sein. Und darum sind jetzt eigentlich, habe ich das Gefühl, gibt es so ein bisschen eine Bewegung, die versucht, ja, jetzt, ich rede jetzt nicht von den Salären von den Männern, aber auf jeden Fall Bewegungen oder ja, es gibt sicher mehrere Bewegungen, die versuchen, den Frauenfußball weiterzuentwickeln oder auf die professionelle Ebene zu bringen.
Ja, in der Schweiz kommt jetzt auch immer wie mehr Fußball im Fernsehen. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass jetzt zum Beispiel das SRF halt das Recht nicht unbedingt immer hat am Männerfußball. Aber immerhin ist die ja da und so rückt auch der Frauenfußball immer wie mehr wieder in den Vordergrund. Habe ich das Gefühl für die breite Masse.
Ja. Also es ist natürlich dann wichtig, wie der Fußball oder der Frauenfußball präsentiert ist. Wenn du dann natürlich auf irgendeinem Acker spielst und weil es so viele Löcher im Boden hat, kein Pass ankommt, dann präsentiert man den Frauenfußball natürlich nicht so, wie er wirklich ist. Aber ich habe auch schon, also es gibt ja jetzt viele Spiele, die auch in den Männerstadien gespielt werden. Und ja, ich finde dann, da kommt auch die Qualität vom Frauenfußball, also wird sie sichtbar und das ist mega wichtig und Sichtbarkeit ist sicher ein mega wichtiger Schritt und ich freue mich auch mega darüber, dass ich jetzt die Spiele schauen kann. Also ich habe jetzt viele Spiele geschaut aus der Schweizer Liga und auch die Highlights und so und der Auftritt finde ich mega professionell und das macht wirklich Spass und es gibt mir auch nochmal zusätzliche Motivation, von meiner Seite auch etwas dazu beizutragen, dass es noch besser wird.
Ja, was hast du das Gefühl, was noch braucht, was noch passieren muss?
Ja, es ist halt schwierig, das Niveau zu haben, wenn alle Spielerinnen oder die meisten Spielerinnen nebendran noch arbeiten und nebendran noch in die Schule gehen. Klar, für Schulen gibt es jetzt schon viele gute Lösungen und so. Das hat sich alles verbessert auf jeden Fall. Aber wenn du wirklich das Niveau willst, erhöhen willst, dann musst du halt alles professionalisieren. Also ich sage jetzt nicht, also von 0 auf 100 wäre natürlich am besten, aber so wird es nicht in der Realität sein. Aber da müssen verschiedene Schritte halt jetzt immer wieder gemacht werden. Und ja, die Verbindungen, die es jetzt zwischen Männern und Frauenvereine gibt oder dass halt Männervereine, Frauenabteilungen integriert haben und das hilft natürlich der Professionalisierung extrem. Die Lizenzanforderungen haben da auch noch etwas damit zu tun, also die kommen dann vom Verband aus und ja eben, die Sichtbarkeit hilft auf jeden Fall dazu, dass es eine Plattform gibt für Sponsoren, da kommt auch wieder mehr Geld rein. Ja, das ist halt, das ist alles miteinander zusammenhängend und am besten fängt man damit an, dass man halt die wichtigen Leute im Fußball überzeugt vom Frauenfußball. Und zwar nicht nur sagt, hey, Frauenfußball ist toll, sondern ihnen vielleicht direkt vorlegt, wieso der Frauenfußball toll ist, mit einem Konzept, das sie hineingeht. Nicht nur immer Forderungen stellt, sondern auch vielleicht kann aufzeigen, hey, wir fordern das zwar, aber schau, für euch springt auch das und das und das raus, kurzfristig das, mittelfristig das und langfristig das. Und ja, da merke ich jetzt auch, dass immer mehr Leute das auch erkennen und das versuchen umzusetzen. Das braucht jetzt halt noch ein bisschen seine Zeit, Manchmal habe ich das Gefühl, Frauenfußball geht alles ein bisschen länger, manchmal geht alles schneller, ich weiß es nicht, aber ja, ich glaube, je mehr Spielerinnen, die auch gespielt haben und die halt ja, mit Leidenschaft oder wirklich mit dem Herz dabei sind, also ich sage nicht, dass das jemand, der nicht selber gespielt hat, nicht kann, aber das ist halt nochmal ein anderes Engagement dann und ein anderes Netzwerk und ja, da müssen wir schon ein bisschen die Verantwortung auch übernehmen, dass wir etwas direkt verändern wollen.
Ja, das ist ja nicht der einzige Missstand, den du probierst aufzugreifen und immer wieder ja, erwähnst, sondern du sagst ja selber eben, dass du mit 13, gewusst, dass du dich eben für Frauen interessierst und dann ist es ja, ewig gegangen, bis du offen hast können darüber reden, sagen wir es mal so, oder?
Und genau, also offen in der Öffentlichkeit, sozusagen in den Medien. Ja, das, also mit 20 habe ich das etwa so für mich einfach so zu 100% akzeptieren können. Yeah. Aber noch nicht jetzt so den Mut dazu gehabt, das nach außen zu tragen. Als ich das dann gemacht habe, sind mir halt auch schon ein paar Leute als gute Vorbilder vorausgegangen. Auch Spielerinnen mit denen, die ich gespielt habe zu dieser Zeit oder die ich irgendwo durchgekannt habe. Und ja, für mich ist es definitiv auch einfacher gewesen, das mit 30 zu machen, als mit 20. Weil mit 20, ja, eben, ich hatte den Mut nicht gehabt und ich habe auch irgendwie, nicht, dass man da Argumente dazu haben müsste, aber es hilft auf jeden Fall, wenn du deinen Mitmenschen kannst erklären, was da eigentlich vorgeht und so. Also, ja, es klingt vielleicht jetzt ein bisschen blöd, aber jemand, der das gar nicht kennt, schreckt dann vielleicht ein bisschen zurück, wenn er einfach einmal im Jahr Gay Pride oder so sieht, aber sonst keinen normalen Bezug hat zu Homosexualität im täglichen Leben. Aber wenn du dann sozusagen wie kannst aufzeigen, dass wir eigentlich auch einfach ganz normale Menschen mit einem ganz normalen Alltag sind, dann ja, einfach das Fremde, das macht ja oft so ein bisschen Angst und Barriere. Und das habe ich halt dann selber noch nicht so gewusst, wie ich das möchte machen, wie ich das auch kann machen und ich habe mich einfach nicht getraut. Und ich muss jetzt auch ehrlich sagen, mit 20 ist es noch eine andere Welt gewesen, als als ich dann 30 war. Irgendwie hat sich mega viel, mega schnell verändert.
Und in die richtige Richtung?
Ja, also für mich schon in die richtige Richtung. Das kann man natürlich aus verschiedenen Blickwinkeln sehen, aber genau, und da bin ich natürlich auch nicht irgendwie als Pionierin jetzt vorausgegangen, sondern habe mich da ein bisschen von einer Welle mittragen lassen. Aber es ist mir auf jeden Fall sehr wichtig gewesen und das ist dann halt als Coming-out betitelt worden, was völlig okay ist gewesen für mich, weil es ja im Großen und Ganzen auch das erste Mal war, als ich öffentlich darüber geredet habe. Aber für mich ist es mehr so gewesen, okay, als ich 13 war, hätte ich gerne ein Vorbild gehabt, wo einer gestanden wäre und gesagt hat, hey, ich bin homosexuell und es ist okay, man kann ein normales Leben führen, ich werde akzeptiert, man kann auch Erfolg haben, man kann das machen, was man will. Und, oder irgendwie so gesagt hat, hey, du bist gut so, wie du bist, es ist alles in Ordnung, du machst nichts falsch, so ein bisschen so. Und dann habe ich so das Gefühl gehabt, ja, so Vorbilder braucht es auch heute noch, auch wenn das alles also offener geworden ist. Trotzdem ist es wichtig, auch wieder die Sichtbarkeit, die wir vorher schon hatten, ja, die braucht es halt überall und es darüber reden auch. Und ich habe ja sehr viele persönliche Sachen gesagt, also ich habe mich doch ein bisschen nackt gemacht und es ist mir auch wichtig gewesen, das so auf diese Art zu machen, auf jeden Fall.
Eigentlich sollte ja gar nicht sein, dass du jetzt von einem Coming-out, eigentlich sollte es ja gar kein Thema mehr sein. Bei den Männern ist es ja noch ein viel grösseres, also es gibt im Sport und auch sonst, es ist ja nicht nur im Sport der Fall, sondern auch sonst in der Gesellschaft. Und bei den Männern, also der Manuel Neuer spricht, sie hat es ja, glaube ich, mal in einem Interview angesprochen und gesagt, er könne sich nicht vorstellen, dass es also angenehm sei, wenn man das konstant irgendwie verbergen würde, während x Jahren.
Ja.
Aber ich finde es halt irgendwie, ich weiss nicht, was man könnte machen, damit man da. Ja, wo siehst du die Lösung in dem Sinn?
Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, es gibt halt immer noch zu viele negative Aussagen. Der Manuel Neuer, also ich habe mich mega gefreut über seine Aussage.
Ja.
Und es ist ja jetzt momentan auch gerade so, dass in Deutschland sich viele Sportler oder einfach viele Menschen zusammen da haben und sich ja eben sie haben gesagt, wir stehen hinter euch. So eine Kampagne war das. Mhm. Und da haben wir als Verein auch mitgemacht. Das war mega cool gewesen. Und dann ist aber der Philipp Lahm, also ich glaube, er hat es gut gemeint, aber er sagt halt, es ist nicht Zeit. Ich würde einem jungen Spieler oder einem Spieler abraten, sein Coming-out während der Karriere zu machen. Mhm. Und das ist halt ein falsches Signal, weil der Philipp Lahm ist ein mega höchstes Tier im Fußball allgemein, ja, aber auch im deutschen Fußball. Und ja, wenn er halt genau das Gegenteil sagt und ja sich dafür einsetzt, dass die Leute sich selber sein können, obwohl er ja wahrscheinlich gar nichts dagegen hat, aber er sieht das halt einfach aus der Sicht als Ex-Profi und Fußballwelt, wo ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mega viel Einblick habe in die Männerfußballwelt. Yeah. Also die kenne ich persönlich nicht. Aber das sind eben dann genau die Leute und die Institutionen wie der FC Bayern oder der DFB, also Vereine können viel machen, aber dann halt nicht die CSR-Abteilung vom Verein, sondern der Uli Hoeneß zum Beispiel. Yeah. Der hat dann eine ganz andere Aussagekraft. Ja, vielleicht auch ein bisschen so, ja, die Leute, die für die älteren, traditionalistischeren Denkweisen stehen, wenn die vielleicht so ein bisschen den Schritt machen könnten. Ja, also wenn du halt das Konstrukt aus Verband, Verein, vielleicht intern psychologische Betreuung, da muss halt das Gerüst bestehen, wo die Spieler, die das dann machen wollen, auch begleitet, weil auf jeden Fall in der ersten oder in der ersten, zweiten, dritten Welle wird mega viel auf die zukommen. Also yeah. Der Erste, der das wird machen, der wird natürlich mega viel mediale Aufmerksamkeit bekommen.
Yeah.
Und das muss natürlich, der muss dann natürlich der Spieler geschützt sein. Aber ich sage, das geht.
Yeah.
Und in der Fanszene, man tut es dann immer auf die Fans abschieben, aber ich sage, die Fanszene ist mittlerweile mega fortschrittlich geworden. Also da gibt es viele Queer-Fanclubs, die mit der Regenbogenfahne ins Stadion yeah. kommen und sagen, hey, alle sind bei uns willkommen. Also,
was ja. sicher auch da ein mega Unterschied ist noch zwischen eben Männerfußball. Also für dir im Frauenfußball seid viel liberaler als bei den Männern. Also in jedem Sport, auch in der Gesellschaft, würde ich sagen.
Ja, weißt du, also wir sind ja eine Randsportart mal gewesen, yeah. auf jeden Fall, und wir kämpfen uns jetzt so langsam ein bisschen vor. Und da ist ja der Kampf, so ein bisschen der Kampf, hast ja du immer dabei als, yeah. als Frau. Und dann weißt du auch, wie es sich anfühlt, ja, wenn du halt so ein bisschen ausgrenzt oder ja, einfach nicht so das bekommst, wo die männliche Version von dir, die neben dir steht, bekommt, einfach so, ohne dass er etwas mehr dafür tut als du.
Yeah.
Und darum, glaube ich, ist halt einfach das Umfeld ein bisschen toleranter geworden. Und wir sind natürlich auch nicht so mega mediatisiert einmal gewesen. Jetzt kommt das natürlich auch immer mehr. Ja, das ist natürlich auch eine ganz andere Welt. Und zudem sind wir Frauen. Ich glaube, es ist schwieriger, im Fußball schwul zu sein als lesbisch. Also, weil Fußball ist ja ein härter Sport. Da würde jetzt jeder, der Rugby spielt oder so, drüber lachen.
Yeah.
Aber Fußball ist ja eigentlich so, Fußballer sind ja unsere männlichen Helden von der Gesellschaft, oder? Mit ihren schönen Körper, wenn sie dann noch das Liebli tauschen. Und dann passt halt das Schwulsein, wo für Weiblichkeit und für Weichheit und so eigentlich, also das ist ein Stereotyp, weil die sind ja nicht, also das ist ja einfach ein blöder Stereotyp, einer von diesen vielen. Aber dann passt das halt nicht rein. Und da kommt noch so ein bisschen dazu, ja, okay, wenn sich alle im Stadion nach einem Goal umarmen und küssen und aufs Viertel tätschen und so, dann muss man schon können sicher sein, dass da keine homosexuellen Tendenzen dahinter stecken.
Yeah.
Ja, das gibt halt so verschiedene Gedanken oder Ideen, wieso das halt dort ein bisschen rückständiger ist.
Ja. Du selber bist jetzt mittlerweile glücklich verheiratet, aber ich nehme an, du hast ja schon vorher eigentlich gewusst, dass du dich für Frauen interessierst und nicht erst dann, wenn du ihm so sagen, dein Coming-out gegeben hast. Wie ist, also, wie ist der Prozess abgelaufen, nachdem du es gewusst hast, bis dann, wo du dann gewusst hast, jetzt will ich das öffentlich machen?
Oh, das war ein langer Weg. Aber grundsätzlich habe ich mit 14 angefangen bei den Frauen in Zürich zu spielen. Und das ist für mich immer so ein Umfeld gewesen, wo ich absolut so akzeptiert wurde, wie ich bin. Mhm. Obwohl es damals noch ein bisschen zurückhaltender war, alles. Aber eigentlich war für mich Fußball schon immer ein sehr geschützter Bereich gewesen, wo ich absolut 100% so sein konnte, wie ich wirklich bin. Also von dem her hatte ich eigentlich immer den Ort gehabt, wo ich mich wohlgefühlt habe. Yeah. Und es ist jetzt nicht so, als hätte ich mich sonst in der Gesellschaft nicht wohlgefühlt. Also, yeah. Ich bin immer gut zurechtgekommen. Aber habe halt nicht getraut, dazu zu stehen. Und dann bin ich auf Amerika gegangen als College, habe dort Fußball gespielt und studiert. Und das ist für mich schon das erste Mal halt weg von daheim mit 18 und völlig andere Mentalität, halt alle mega offen. Und dort haben die Leute mir so oft gesagt, es ist doch egal, also es spielt jetzt absolut keine Rolle. Und irgendwann habe ich dann halt das für mich auch so verinnerlicht. Und ja, das ist dann halt bei mir irgendwie auch so, ja, das stimmt, das ist ja eigentlich wirklich egal. Und ja, dann habe ich eigentlich so meinen Frieden damit gemacht. Und das Coming-out habe ich dann so spät gemacht, weil manchmal, wenn ich es hätte wollen oder können machen, hat es privat nicht gepasst, mhm. dass ich das wirklich kann machen, dass ich den Schritt eingehe. Und ich weiß auch nicht, was dann alles passiert ist. Genau, Lyon ist halt auch nicht so ein mega Umfeld gewesen, wo so etwas super unterstützt worden ist. Es ist eher totgeschwiegen worden. Yeah. Von dem her bin ich dort nicht irgendwie diskriminiert worden, aber in Wolfsburg ist es nachher so gewesen, dass man das ja fast schon zelebriert hat.
Yeah,
also die Vielfalt wird ja zelebriert von Wolfsburg und das ist eigentlich mehr oder weniger ein Zufall gewesen. Also ich kann einfach zu Wolfsburg wählen, aber ich habe nicht gewusst, dass die für Vielfalt einstehen.
Yeah.
Also das ist einfach ein glücklicher Zufall gewesen. Und ja, dann ist halt Nila Fischer mein Captain gewesen, oder unser Captain, und sie hat sich dann dafür eingesetzt, dass sie einen Regenbogenbinde tragen darf. Mhm. Und der Verein hat das dann so weit unterstützt, dass der ganze Verein die Regenbogenbinde, also jeder Captain von, ich weiß nicht, der jüngsten, vielleicht U9 bis zu den Männern, Profis, trägt jetzt jeder Captain halt die Regenbogenbinde, und das ist mega cool.
Ja, sehr schön.
So Sachen haben mich dann halt mega bestärkt. Also das Umfeld in Wolfsburg hat mich mega bestärkt, den Schritt zu gehen. Und auch Pernille Harder, die hat mir erzählt, sie hat ein Buch geschrieben über sich für Jugendliche oder für Kinder. Und ein Kapitel ist über sie und Magda, das war ihre Freundin, und einfach völlig normal. Und ich habe gedacht, ja, das macht bestimmt für mega viele Leute einen riesigen Unterschied. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich das nächste Mal die Gelegenheit bekomme, so etwas zu machen, dann mache ich das. Und dann ist Serena Degen gekommen mit dem Vorschlag, und sie ist eine langjährige, ja, was soll ich sagen, bekannte Freundin von mir. Wir haben uns beim Fußball kennengelernt, sie war ja Journalistin gewesen und hat uns immer begleitet, mit der Nazi auch und so, und da habe ich auch mega viel Vertrauen gehabt in sie. Und sie ist mit dem Vorschlag gekommen vom SRF, und dann haben wir das gemacht, und das hat dann mega gepasst für mich. Und was eigentlich das Coole war, was ich auch überhaupt nicht erwartet habe, ist, dass es in mir selber so viel ausgelöst und in mir selber so viel verändert hat. Also, das ist schon nochmal irgendwie, ja, das ist ganz unerwartet gekommen.
Ja, mega spannend.
Ich weiß nicht, man sagt immer so eine Befreiung. Ich würde jetzt auch fast sagen Befreiung, ja. Aber irgendwie halt einfach. So habe ich noch mehr durch das zu mir selber gefunden.
Ja. Du hast ja in Ohio ursprünglich schon studiert, soweit ich weiss. Und dann nicht so in Deutschland wieder. Und jetzt bist du im Master fertig geworden. Jetzt, was hast du genau studiert? Das habe ich nie richtig mitbekommen. Und könntest du dir eventuell auch vorstellen, in dieser Richtung etwas in der Zukunft zu machen oder lieber weiterhin auf dem Fußball?
Also in Amerika habe ich internationale Wirtschaft studiert. Ja. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich schon Deutsch konnte und dann habe ich irgendwelche Credits nicht müssen belegen. Die sind mir dann so gratis sozusagen angerechnet worden. Nein, es hat mich natürlich schon ein bisschen interessiert, aber das ist jetzt nicht, das ist halt einfach so, wie man sich manchmal für ein Wirtschaftsstudium entscheidet.
Ja.
nicht eine mega Herzensangelegenheit gewesen, obwohl ich es spannend gefunden habe. Und das Zweite, was ich studiert habe, ist eigentlich etwas Ähnliches, also General Management. In dem habe ich meinen Master gemacht und ich habe den am VfL Campus gemacht, was mega cool ist, weil da ist ein mega direkter Sportbezug dabei gewesen, weil mega viele Dozenten sind ehemalige Leistungssportler oder haben irgendetwas im Bereich Fußball gemacht, im Vorstand oder als Funktionär. Wir haben viele Gastredner gehabt, die vom VfL Wolfsburg oder von den Grizzlies, das ist unsere Hockey-Mannschaft in Wolfsburg, also Eishockey. Ja, und dann hat man irgendwie da ein mega Netzwerk durch das bekommen und mega viele interessante Menschen dürfen kennenlernen und dann auch Fragen stellen und halt so in Berührung kommen mit denen. Und darum, also wenn ich jetzt sage, ich mache weiter in dem, was ich studiert habe, dann ist das fast eigentlich, wenn, also dann würde ich jetzt so Sportfunktionärin werden. Und dann ist das ja auch wieder im Sport. Aber grundsätzlich kann ich mir eigentlich im Moment nicht vorstellen, etwas anderes zu machen als irgendetwas im Fußball, wobei ich aber jetzt noch nicht so genau weiss, in welche Richtung das dann geht.
Ich bin gespannt, wie es weitergeht.